Herzlich willkommen zu Dialog, dem Podcast des Diakoniewerks für MitarbeiterInnen und Interessierte. In diesem Podcast tauchen wir ein in die Welt des Diakoniewerks und erfahren mehr über seinen Auftrag im Sinne der Nächstenliebe, Projekte und die Menschen dahinter. Wir sprechen darüber, wie das Diakoniewerk einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und einer hoffnungsvollen Zukunft leistet. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Transformationsprozess im Unternehmen und sprechen an, was sich konkret verändert. Ich bin Nora Meyer und ich darf euch, liebe HörerInnen, durch den Podcast begleiten. Heute begrüße ich euch wieder zu einer Spezialfolge von Dialog, und zwar im Rahmen des Zukunftssalons des Diakoniewerks in der Linzer Tabakfabrik. Es freut uns besonders, dass sich alle Keynote-Speaker und Speakerinnen, die dort auf der Bühne stehen, auch Zeit für unseren Podcast nehmen. Bei der heutigen zweiten Spezialepisode widmen wir uns einer tiefgehenden Frage, nämlich: Was bedeutet es, Mensch zu sein, und wie kann eine spirituelle Wende uns auf dem Weg in eine gemeinsame Zukunft unterstützen? Dazu begrüße ich Ariadne von Schirach. Frau von Schirach unterrichtet Philosophie und chinesisches Denken an mehreren Hochschulen und hält Keynotes im In- und Ausland. Zudem arbeitet sie als freie Journalistin und Kritikerin. Liebe Frau Schirach, liebe Ariadne, danke, dass du dir heute Zeit nimmst für unseren Podcast.
Hi, ich freue mich.
Liebe Ariadne, ich möchte auch diese Spezialfolge von Dialog wieder mit drei eher unkonventionellen Fragen starten. Und zwar: Was war das Verrückteste, das du als Kind werden wolltest, und inwieweit hat es dich dennoch hierher gebracht?
Das ist nicht ganz leicht zu beantworten, weil es war nicht verrückt. Als ich ein Kind war, wollte ich Rechtsanwältin werden. Und es hat mich irgendwie fasziniert. Also diese Idee, Gerechtigkeit herzustellen, ist ja auch immer eine Anmaßung, ja. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass am Ende meines Vortrages kommt die Frage nach dem Gewissen und nach unserer Möglichkeit, dass wir wirklich, wenn wir in der Welt sind, uns in den Situationen, in dem Austausch irgendwie an Informationen darüber haben, ob das, was wir gerade machen, ob das passt oder ob da was fehlt, ja. Wie wenn man mit jemandem redet und nach einem Gespräch hat man manchmal das Gefühl, oh, boah, da hat mich was verletzt, das muss ich noch sagen, oder boah, da bin ich zu weit gegangen, da muss ich mich entschuldigen. Und wir haben also so einen Sinn für den Sinn, der zwischen uns ist. Und der ist wie ein Gerechtigkeitssinn, der eher ein Ungerechtigkeitssinn ist. Also wir haben einen Sinn für den Unsinn. Und uns daran zu erinnern, ist sozusagen eine Anrufung, dass wir eigentlich alle unser eigener Rechtsanwalt sind. In diesem Sinne hat dann doch es seinen Weg auch zu euch gefunden.
Sehr schön. Wenn du einen Tag lang in den Alltag von jemandem eintauchen könntest, egal wer, egal wann, in welcher Zeitepoche, wen würdest du denn wählen?
Das ist natürlich auch sehr verführerisch, ja. Also ich kann mir alles Mögliche vorstellen, aber ich habe jetzt gedacht, was ich wirklich gerne mal machen würde, was ich in diesem Leben niemals erreichen kann, ist, ich würde gerne einen Tag auf der ISS, auf der Internationalen Raumstation. Und es gibt ja diese Geschichte von dem ersten Foto, das jemand von der Erde gemacht hat, und dieses unglaubliche Gefühl von Zärtlichkeit, ja, was ist das für ein ganz kleiner blauer Fleck in einem ganz großen Kosmos, und dass wir irgendwie da so zu sehen, was wir da haben, dass wir das schützen. Und bei mir geht's auch um das planetare Bewusstsein und die Erde mal nicht nur geistig, sondern mal tatsächlich ganz von außen zu sehen. Das wäre ein echter Traum. Außerdem liebe ich die Sterne.
Und vielleicht wärst du dann auch Astronautin danach, wer weiß.
Ja, aber wie gesagt, also ich glaube, ich kann es mir, also kann jetzt auch privat ins All fliegen. Ich glaube, das übersteigt meine finanziellen Möglichkeiten in diesem Leben, und das andere übersteigt meine Fitness. Also ganz demütig träume ich mich dafür einen Tag hinein, ja.
Sehr schön. Abschließend noch zu diesen drei unkonventionellen Fragen: Wenn du ein Lied oder ein Buch für dein Leben wählen könntest, quasi Soundtrack oder Geschichte deines Lebens, welches wäre das und hat es eine Bedeutung für dich?
Also das ist natürlich auch für jemanden, der gerne liest, eine fürchterliche Frage, ja. Aber ich habe jetzt, also ich würde sagen, ein Buch, das mich wirklich schon lange begleitet und ich habe gedacht, dass ich auch immer wieder lesen kann, ist, also im Vortrag habe ich erwähnt von Seneca, Das Leben ist kurz. Das ist wirklich auch ein ganz tolles Buch. Aber das Buch, das mir persönlich am meisten bedeutet, das führt mich ins chinesische Denken. Das ist das Tao Te Ching von Lao Tzu. In China gab es ja zwei große Gelehrte. Also es gab den Konfuzius, der hat Gespräche veröffentlicht, die sind auch ganz toll, und den den Laozi, der auf eine Weise über die menschliche Freiheit nachgedacht hat und wie man sich gut bewegt, wie man eben genau in der Situation, in der man ist, auch spürt. Du kommst nicht irgendwo hin. Die Welt ist nie ein unbeschriebenes Blatt. Und diese Künste zu hören, was die Situation bedarf, wie man sich bewegen kann, wie man sich auch irgendwie auch vielleicht auch etwas hinzugeben kann. Ja, es hat immer was Regeneratives. Es wird genährt, aber es nährt auch. Also das, worum es in dem Buch geht, Tao Te Ching, das ist das Tao, das ist der Weg. Und dieses Nachdenken über diesen Weg, da gibt es wirklich auch Verbindungen zum Aristoteles und dem goldenen Mittelweg und so. Aber vor allem ist es unglaublich leicht geschrieben. Es gibt tolle Übersetzungen bei Insel, aber auch bei Diogenes. Und es ist inspirierend und nährend, das zu lesen. Und jedes Mal entdecke ich was Neues, weil ich mich auch verändert habe. Also das ist ein schönes Buch und auch ein schönes Geschenk.
Sehr schön. Vielleicht starten wir jetzt gleich einmal offiziell in die Folge. Du bist ja in Linz, weil du im Rahmen des Zukunftssalons des Diakoniewerks als Vortragende auf der Bühne warst. Das Thema der Keynote, Menschsein im Wandel, die spirituelle Wende als Motor einer gemeinsamen Zukunft. Was würdest du denn sagen, hat dich in deinem Leben dazu inspiriert, dich überhaupt mit den Fragen des Menschseins und der Transformation zu beschäftigen? Das ist jetzt nichts Alltägliches, was einem gleich in der Früh einfällt, wenn man aufwacht.
Also erstens habe ich schon gesagt, ich bin ein bisschen komisch, ich bin neurodivergent. Ja, also für mich ist vieles nicht selbstverständlich und das hat gute Seiten und schlechte Zeiten. Und der Anfang meines Lebens war echt ganz schön schwer, war einsam und traurig und ich musste irgendwie schon ganz früh Antworten finden, die für mich nicht selbstverständlich waren. Das hat mich sehr schnell echt zur Philosophie, also erst hat es mich zu den Büchern geführt und dann hat es mich zur Philosophie geführt. Und diese Idee, dass wir uns sozusagen ständig auch in Bewegung sind, dass wir uns verwandeln und auf neue Weise auch verbinden können. Also ich hatte irgendwie viel aufzuräumen und diese Fragen der Transformation sind für mich Fragen des Überlebens. Das ist mein Ernst dabei. Und gleichzeitig habe ich auch durch dieses Nachdenken wieder Leichtigkeit gefunden, ja, weil also wenn wir etwas brauchen, dann ist es Ernst und Mut und Leichtigkeit und ich glaube, das betrifft auch jeden Menschen, mit dem ich persönlich rede und auch mich. Also zu sagen, hey, ich weiß gar nicht, was ist denn mit mir, wie soll ich hier leben auf der Welt, wo ist ein Platz für mich, woran soll ich mich orientieren? Also das waren für mich keine theoretischen Fragen, die waren sehr praktisch und in meinen Vorträgen erzähle ich wie so von dem Stand der Recherche gerade, ja. Ich bin auch jemand, der auf dem Weg ist. Ich habe jetzt ein paar Sachen gefunden, dann habe ich immer wieder das Gefühl, oh Gott, du hast eigentlich keine Ahnung, ja. Also der liebste Satz des Philosophen ist von Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und solche schönen Dinge, die tragen mich durchs Leben.
Sie haben, oder du hast ja auch die Leichtigkeit angesprochen. Jetzt ist gerade in Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, die Leichtigkeit eher schwer zu finden oft. Wie holst dir denn du die Leichtigkeit in deinen Alltag? Wie versuchst du das jeden Tag, wenn du so Schreckensnachrichten wieder hörst?
Also ich komme aus einem Land, das keine Regierung mehr hat seit heute und die Attitude Trump hat auch gewonnen und es gibt diesen Rechtsruck und so weiter, aber für mich ist das Leben wirklich eine persönliche Angelegenheit, obwohl ich ganz viel drüber nachdenke, dass es gesellschaftliche Veränderungen gibt, dass es Strukturen gibt, gibt es das Bessere und das Schlechtere und es lohnt sich zu kämpfen, es lohnt sich zu engagieren. Wie finde ich die Leichtigkeit? So, die habe ich ganz früh auch durch einen alten philosophischen Trick gefunden. Der ist einfach so, das Leben von seinem Ende her zu betrachten, ja. Also wir haben zwei Fragen. Wie können wir wissen, wo wir lang gehen? Und wie können wir den Mut haben, das zu tun? Und wie können wir auch nicht ertrinken unter der Schwere, ja? Wenn man jetzt sozusagen daran denkt, dass man sterblich ist und wirklich nicht weiß, wie es weitergeht, ja, dann ist zum einen alles, was du jetzt nicht tust, alle deine Träume, alles, was dir fehlt, wenn du es nicht tust, bleibt es für immer ungetan. Das ist die Entschlossenheit. Und die Leichtigkeit ist, oida, hier kommt keiner lebend raus. Ja? Wir können uns nicht aufsparen. Ja? Und du hast keine Ahnung, wann das Leben endet. Mach dich zum Narren. Ja? Gestehe die Liebe. Trau dich einfach. Wir haben tatsächlich nichts zu verlieren. Und es gibt irgendwie so eine Art Gleichzeitigkeit von Leichtigkeit und Mut. Und ich habe auch selber versucht, dieser Mut ist auch ein Muskel, den man trainiert. Also in Situationen Zivilcourage zu zeigen und zu sagen, nee, du, also in meiner Gegenwart wird hier nicht so über Frauen gesprochen oder über jüdische Menschen oder irgendjemanden. Genauso wie so ein Mut irgendwie etwas anzusprechen, was unangenehm ist oder irgendwo zu stehen und es dauert schon ein bisschen zu lange, aber es auszuhalten und so. Also das Leben ist, glaube ich, sinnvoll, wenn man es als ernstes Spiel begreift. Und das Tiefste, was wir da haben, ist der Humor. Ja, das heißt, du nimmst dich ernst, aber nicht so wichtig. Und damit hast du ein gutes Scharnier. Da kommst du Also in das Engagement, aber auch, mein Gott, ist schön, über Veränderung zu reden, aber du bist auch nur ein Würstchen, ja? Und das alles zusammen ist irgendwie ganz bewohnbar.
Du hast das eh so nett angesprochen. Ich mag ja diesen Spruch auch extrem gern. Wir kommen da alle eh nicht lebend raus. Ich habe auch letztens gerade auch einen tollen Spruch gelesen. Und zwar war das irgendwie so, enjoy your day, it's later than you think. Ja, das ist auch, finde ich, sehr passend irgendwie zu dem Ganzen, was du da gerade gesagt hast. Aber vielleicht gehen wir wieder zu deiner Keynote, Menschsein im Wandel, die spirituelle Wende als Motor einer gemeinsamen Zukunft. Da sprichst du ja eben von dieser spirituellen Wende. Was verstehst du da genau darunter und warum ist diese spirituelle Wende für unsere Zukunft so wichtig?
Ich fange mal an mit einer Reaktion auf diesen schönen Satz, enjoy your day. Weil wir auf eine Weise alles haben und gleichzeitig unglücklich sind. Wir sind falsche Materialisten. Ja, ich habe oft ist sozusagen das Richtige und das Falsche ist nicht weit entfernt, sondern es ist viel zu nah, dass man es kaum sieht. Ja, Materialismus bedeutet auf diese Weise, gut verstanden ist es, wir sind wirklich alle sterbliche Wesen. Es gibt hier Sachen, es weint sich schöner in Bali als in einer kleinen Sozialwohnung. Das ist nun wirklich wahr, ja. Das schulden wir einander auch an Respekt von Lebensumständen. Es gibt sozusagen irdische Freuden, die haben etwas damit zu tun, auch die Zeit zu haben, sich am Tag zu freuen, sich entspannen zu können, etwas erleben zu dürfen, reisen zu dürfen. Das müssen wir unbedingt verteidigen. Idiotischer Materialismus, und das ist unser Problem und führt uns zur spirituellen Wende, ist sozusagen, du bist nur noch definiert durch das, was du nach außen hin messbar ablieferst, durch deine Leistung, durch dein Aussehen und durch dein Einkommen. Damit reduzieren wir den Menschen, der innen immer größer ist als außen, auf eine bloße Nummer und auch ein bloßes Objekt. Das war ganz, also viele Bücher habe ich darüber nachgedacht. Auch Selbstoptimierung ist ja nicht die Arbeit an deiner Seele, sondern dass du besser performst, dass du besser in sozialen Netzwerken dastehst. Also wir leben gerade in einer Zeit von idiotischem Materialismus, wo es nur noch um Geld geht, um Ausbeutung, Profit und Konkurrenz. Und es führt dazu, dass wir beide, ich in Deutschland, du in Österreich, in ganz reichen Ländern leben, wo viele Leute überhaupt keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen und auch gar keine, nicht mehr so viel Freude haben. Ja, was wirklich eine Unverschämtheit eigentlich ist gegenüber von Leuten, die noch ganz anders leben und leben müssen. Also das ist sozusagen ein Moment der Besinnung, dass man die irdischen Freuden ergreift. Und das andere ist, dass wir aber gesamtgesellschaftlich uns gerade wirklich an den niedrigsten Werten orientieren, nämlich Materialismus, Konkurrenz, Ausbeutung und Profitgier. Und diese Wendung nach innen ist eine Wiederentdeckung des menschlichen Geistes. Und damit das, was wir gemeinsam haben. Geist heißt Spirit. Die spirituelle Wende hat eine sozusagen spirituelle Dimension, die uns auch durchaus ins spirituell-religiöse führt. Aber vor allem ist es ein daran erinnern, dass wir fähig sind, uns im Leben einen Sinn zu geben und eine Geschichte zu erzählen, die wirklich mehr ist, als du schaust, jetzt habe ich ja wieder so viel Geld verdient oder das habe ich jetzt auch noch geleistet. Ja, also diese spirituelle Wende ist eine Art Rückkehr zu einem Sinn, der uns miteinander verbindet und zu den Tugenden des menschlichen Geistes, die wir wirklich gerade brauchen, auch angesichts der schwierigen, auch politischen Lage. Also was tut Not? Wie können wir das beurteilen? Und immer wieder ein Nachdenken darüber, ein Mensch zu sein, bedeutet einen Geist zu besitzen, sich entscheiden zu können, Antworten zu geben und damit die Zukunft zu verantworten. Und das haben wir alle gemeinsam. Das, egal was für einen Weg wir da gehen. Und also wie durch diese spirituelle Wende haben wir Entdeckung der Innerlichkeit, auch etwas Universales und eine Ermutigung zu sagen, so hey, jetzt bist du halt mal da, jetzt, wenn wir es schon machen müssen, warum machen wir es nicht schön?
Also es ist auch wirklich eine Waffe, unter Anführungszeichen ist jetzt negativ ausgedrückt, aber um mit Ängsten und Unsicherheiten eben, die gerade um uns herum sind, umzugehen, oder? Dass man sich wieder seiner Spiritualität bewusst wird, finde ich sehr schön.
Ja, dass man sich seiner Innerlichkeit bewusst wird. Also es ist so, es gibt Sachen, die können wir beeinflussen und Sachen, die können wir nicht beeinflussen. Ja, also auch wenn du krank bist oder so, dein Körper kannst du nicht beeinflussen oder wen du begehrst zum Beispiel. Hast du nicht ausgesucht, dass du queer bist, ja? So, aber das ist sozusagen, wir können beeinflussen, wie wir damit umgehen. Und wir sind alle in einer Welt, wo wir uns machtlos fühlen und ohnmächtig. Aber was schon etwas ändert, ist unsere Haltung. Ist zu sagen, hey, wenigstens da, wo ich bin, so schaue ich so gut, wie es geht, mit mir selbst, mit den Menschen um mich rum, dass die Welt so ist, wie ich sie gerne, wie ich beitragen kann, wie ich sie gerne hätte. Und das ist so ein ganz tiefer Mindset. Switch. Es gibt so ein Zitat. Wir haben jetzt einfach lange drüber nachgedacht, wie wir uns an der Welt bereichern können. Und es ist Zeit, darüber nachzudenken, wie wir die Welt bereichern können. Ja, wie wir was zurückgeben können. Das ist Stichwort regenerativ. Und zu verstehen, diese Fähigkeit zu haben, das ist ja auch nur Quatsch. Ja, aber dass du, jeder Mensch fähig ist, zu sagen, du, da kann ich jetzt entweder nett sein zu dem, der da ist oder nicht. Oder ich tue das jetzt schön machen oder es ist mir wurscht. Oder ich engagiere mich da und gebe da noch was ab oder ich behalte es nur für mich. Also uns immer wieder daran zu erinnern, dass auch gerade in diesen kleinen Dingen die Energie, das wie wir die Sachen machen, ganz viel von dem Wert liegt, den wir uns und der Welt geben. Ja? Und das ist so ein immer wieder eine Waffe tatsächlich gegen diese Art von, mein Gott, die sind alle verrückt geworden, was machen wir nur? Ja? So, sondern du selbst bist auf eine tiefe Weise verantwortlich für das, was du tust, und das ist unersetzlich. Daran erinnern wir uns.
Aber darf ich dich dazu fragen, wie schaffst du das im Alltag? Weil wir kennen ja das alle, man nimmt sich was vor und jetzt geht man vielleicht hochmotiviert aus diesem Podcast heraus und denkt sich, jawohl, ab morgen mache ich alles anders. Wie setze ich es wirklich im Alltag um oder muss ich mich das selber reflektieren anfangen oder wie lebst du das jeden Tag?
Also ich bin ganz groß im Scheitern und ganz groß im Aufstehen. Ja, also das ist klar, das Ganze, ja, es geht wirklich nicht um Ideale. Es geht einfach darum, immer wieder zu gucken, und es fängt wirklich mit auch mit der eigenen Freude an. Ja, also mir ist das auch ganz unsympathisch, die Leute auf irgendeine Mission zu schicken, sondern die erste Mission ist, magst du dein Leben? Und wenn du es nicht magst, was kannst du daran ändern? Und wenn du was ändern willst, also ich zum Beispiel habe jetzt einen wirklich massiven Raucherrückfall, ja? Und ich habe so Freude an diesem Raucherrückfall, aber es ist auch sehr schlecht, ja? Und ich muss unbedingt auch wieder damit aufhören, ja? Und ich habe sozusagen, ich kann wirklich nicht irgendjemandem irgendwelche guten Ratschläge geben. Aber ich weiß, dass sozusagen, also erstens, es führt kein Weg dran vorbei, sein eigenes Leben zu reflektieren. Es ist anstrengend, ein Mensch zu sein. Blödheit kostet und Schlauheit kostet aus. Du kannst es dir tatsächlich aussuchen. Ja, das ist alles. Das ist diese Idee, dass du hier irgendwie so rauskommst wie so ein Bystander auf so einer Kreuzfahrt. Das kannst du vergessen. Ja, du bist auf der Welt. Du nimmst teil. Es macht das aus, was du tust. Du kannst dich dem stellen oder nicht. Und die Wahrheit ist, jeder von uns ist ein Flickenteppich. Ja? Jeder Tag hat Momente, da hast du einen guten Moment und dann bist du wieder rückfällig, bist wieder zornig geworden, dann warst du unhöflich. Und sozusagen diese generelle Bereitschaft, sich überhaupt anzuschauen in seinem eigenen Leben, ich glaube, das macht den Unterschied. Und das ist quasi eine Art Commitment, nicht zum Ankommen. Das ist auch philosophisch, gibt so Ideen, oder bla bla bla, und dann hast du es geschafft. Wieso? Auch gibt's auch in der Religion, dann bist du dann heilig und dann bist du für immer erleuchtet und so, das ist alles scheiße. Sondern alle aufrichtigen Beschreibungen ist, es gibt Momente, in denen du in einem tiefen Einklang bist und dann fällst du wieder raus. Das bedeutet es, ein Mensch zu sein. Und es bedeutet vielleicht, dafür zu sorgen, dass die guten Momente am Ende mehr sind als die schlechten Momente. Das ist deine Verantwortung, das ist deine Chance.
Wir haben sie eh schon angesprochen, wir leben ja in einer nicht so easy Zeit, sage ich so mal. Aber siehst du denn diese Krisen, die wir gerade durchleben als Menschheit, auch als Chance, dass wirklich sich was ändert, dass es Wandel gibt endlich?
Also ich denke immer, eine Krise ist eine Chance, weil sie etwas zur Sprache bringt, zu dem wir uns dann verhalten. Also das Schwierigste ist, wenn alles irgendwie halbwegs okay ist und nichts wehtut und dann auf einmal bist du tot. Das ist quasi schlecht, ja? Und das ist gerade so anstrengend, weil wir überall irgendwie immer stärker hineingezogen werden, dass wir irgendwie antworten müssen. Jetzt sind wir schon, müssen uns alle mit Politik beschäftigen. Ja, oder du, also als ich Anfang 20 war, hatten wir das Gefühl, Ende der Geschichte, alles ist tot. Jetzt muss jeder von uns politisches Bewusstsein entwickeln. Und wir sind eingeladen, über Gerechtigkeit nachzudenken, über Fairness, über Löhne, über, also sozusagen diese Art, dass wir so während der 90er, Nullerjahre da so ein bisschen vor uns hingewurschtelt haben, es ist vorbei. Das tut weh, aber es ist auch eine Chance, weil es jeden von uns zur Sprache bringt. Und ich glaube, das zu verstehen, dass wir als Menschen uns wirklich sozusagen bewusst machen müssen der Dinge, dass wir eben, dass das unser Menschsein ist, dass wir nicht einfach nur in der Sonne sitzen, außer zwischendurch, und ist auch sehr schön. Aber in dieser Krise liegt eine Chance, alte Strukturen, Kolonialismus, Patriarchalismus, auch Ausbeutungsstrukturen, schlecht organisierte Schulen, schlecht organisierte soziale Arbeit, schlecht organisierte, also wir haben ganz viele Organisationsprobleme. Ich meine, ich komme aus Deutschland, die Deutsche Bahn, ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll, ja. Und sozusagen diese Krisen laden uns ein, zu gucken, wie können wir an bestimmten Stellen bessere Lösungen finden. Und jetzt komme ich gleich zu einem Punkt, den ich auch wirklich bei diesem Vortrag ganz stark gemacht habe. Und zwar, also meine Erfahrung ist, dass es ganz viel lokales Wissen gibt. Also mir ist es bei Gott nicht gegeben, weiteres über die soziale Arbeit zu sagen, ja, weil ich es einfach nicht kenne. Aber viele Leute, die auch in der Diakonie arbeiten und die dann ganz konkret als wirklich Mitarbeiter, nicht als Führungskräfte, sondern als Mitarbeiter mit anderen Menschen arbeiten, haben ein ganz großes Wissen darüber, was brauche ich eigentlich, wo ist zu viel Bürokratie, wo müsste mehr Geld sein, wofür brauche ich mehr Zeit, was funktioniert. Fragen Sie eine Kindergärtnerin über Kindergarten, fragen Sie einen Taxifahrer über Taxifahrten, fragen Sie einen Universitätsangestellten darüber, was er braucht. Also was mich so ermutigt, ist in dieser Krise, wir auch ein bisschen diese Strukturen verlieren, die alles gemanagt haben und dann sozusagen jetzt nicht der Einzelne muss alles lösen, aber es gibt so ein lokales Wissen, das ich irgendwie zusammenschließen kann und artikulieren kann, was auch die geistige Wende ist. Die Leute sagen, ich weiß es ja schon, ich muss jetzt keinen Experten bestellen. Ja, ich habe diese Taxifahrerin gesagt, die hat mir gesagt, du, ich würde kommen, ich würde den Berliner Taxi, es ist einfach eine Frau, ja, die sagt, ich weiß schon, ja, ich würde es auch freiwillig machen. Also so lokales Expertentum ist zum Beispiel eine total schöne Erfahrung, wo wir sehen, okay, wir haben nicht nur Probleme, sondern wir sind auch kompetente Einzelne. Und es ist jetzt endlich mal Zeit, dass da nicht wieder der große Herr Experte kommt, sondern dass diese Einzelnen sich sozusagen da irgendwie zusammenschließen und es auch der Gesellschaft zurückgeben. Ja?
Das haben Sie jetzt eh gerade schön angesprochen, eben diese Notwendigkeit eines gemeinsamen Zukunftssinns. Ja? Aber wie schafft man dann, diese Gemeinschaft zu bilden, ja? Dass man die alle zusammen ins Boot holt?
Also ich habe vor vielen Dingen Angst. Ich habe Angst vor Leuten mit Gewissheit und ich habe Angst vor Leuten, die die Gesellschaft bewegen wollen. Ja, und also besonders Angst vor Leuten, also es ist viele, viele Ängste. Ja, also das heißt, es ist ganz schlecht, jetzt sozusagen, du kannst eine Einladung aussprechen und sagen, wir nehmen diese große Krise und die tiefste Krise ist natürlich auch die Klimakrise, die uns als Menschheit auf eine Weise fordert und anspricht, wo noch die Antwort wirklich ausbleibt. Ja, so, also das heißt, das Wir bildet sich an der Krise. Ja, das ist zum Beispiel, weil es dann eine reale Antwort ist. Ja, und irgendwelche Leute, die kommen und sagen, jetzt verkaufe ich dir ein Wir, die nennen wir identitäre Leute. Ja, also jeder, der dir ankommt und sagt, jetzt wir alle und so weiter, das muss man wirklich, wer heißt denn wir? Ja, wir sind alle sehr unterschiedlich. Was wir gemeinsam haben, ist, dass wir fähig sind, unser Menschsein zu verantworten. Deshalb bin ich ein Experte, also sozusagen ein großer Fan von Dingen, die sich aus Problemlagen und Sachlagen. Also ich mag kein persönliches Wir, ich mag ein sachliches Wir. Und die Leute sagen, wir sind die Leute, die kennen sich jetzt aus mit sozialer Arbeit und wir haben da wirklich ein paar Vorschläge und wir würden uns ja gerne an die Politik wenden. Vor diesem Wir verbeuge ich mich. Aber ich stelle mich nicht hin als Experte und sage, wie, ich, natürlich mache ich das auch, ja, alles, ein bisschen immer mit unscharfen Rändern, aber wir Menschen haben gerade die Herausforderung des Klimawandels und die Herausforderung, dass wir Ideen von uns haben, die nicht mehr tragfähig sind. Das kann ich beschreiben in so einem Vortrag, aber lösen kann ich das nicht. Ich kann nur Einzelne ansprechen, die sagen, oh, zum Beispiel, dieses Wir sagt mir was. Aber nochmal zurück, also ich glaube, die wichtigste Energie, um mit der Krise und in vielen Krisen umzugehen, ist das Wir, das sich aus der Sache bildet. Nicht ein populistisches Wir, wir alle und die wir gegen die oder so, das wird ja gerade angeboten, sondern wir sind die, die sich da auskennen, die da ein Anliegen haben und wir gemeinsam. Und dieses Wir, denke ich, das brauchen wir für die Zukunft.
Du hast ja auch die Klimakrise eben als eine der größten Krisen oder die größte überhaupt angesprochen. Inwieweit kann uns denn da auch die spirituelle Perspektive helfen, uns nämlich auch wieder mehr mit der Umwelt verbunden zu fühlen?
Also in der Spiritualität gibt es sozusagen, also in der Philosophie gab's dieses Gespenst, wenn du dann alles durchdacht hast, dann bist du ganz eigentlich. Das war so eine Idee von Heidegger. Und das analoge Gespenst in der Spiritualität ist die Erleuchtung. Ja, wow, ja, okay, es macht irgendwie so einen großen Weg und dann am Schluss geht's Licht an. Und das halte ich beides für sehr gefährlich. Und diese sozusagen, ich kann aber etwas darüber sagen, was das Ziel der Erleuchtung ist oder was die Essenz einer Erleuchtungserfahrung ist. Und zwar nennen wir das Einheitsbewusstsein, ja. Das bedeutet irgendwie dieses Gefühl, dass eigentlich alles mit allem verbunden ist und dass Gott nicht irgendwo da draußen ist, sondern in uns, mit uns, zwischen uns. Ja? Wenn zwei von euch zusammen sind, bin ich der Dritte, sagt es schon Jesus. Okay, also was heißt das? Und es gibt eine wissenschaftliche Unterton in dieser Sache, ja, weil wir seit Anbeginn der Erde sind alle Atome gleich geblieben. Und wir bestehen wirklich auseinander. Also das ist jetzt nicht, das ist keine spirituelle, sondern es ist die wissenschaftliche Wahrheit. Und wir sind in ständigem Austausch. Und in mir ist auch ein bisschen Mikrofon und ein bisschen Stuhl und ein bisschen Atommüll und alles. Und sehr viel Mikroplastik, wie ich annehme. So, und also diese Idee, dass alles mit allem verbunden ist und dass wir sind auch nicht, wir sind natürlich ein Teil von der Natur und die Natur ist ein Teil von uns. Und wir haben, die Klimakrise bedroht nicht die Natur, sondern unser Überleben in der Natur. Es ist ja schon mal komplett verrückt zu denken, dass wir sozusagen die Natur retten müssen. Wir müssen uns in der Natur retten. Wir haben ein falsches Verständnis unseres Lebensraums, unseres Ortes in dem Ganzen, der ein Teil des Ganzen ist und nicht über allem steht als Krone der Schöpfung. An diesen Geschichten müssen wir noch arbeiten. Also was kann uns die spirituelle Wende dort sozusagen schenken? Also als Moment irgendwie einer auch geistigen Erkenntnis, ein Erkenntnis des Verbundenseins von Ökosystemen, dass wir wirklich, dass es unsere Angelegenheiten sind, um die es hier geht und nicht aussterbende Tiere, um die natürlich geht's auch. Und das Zweite ist also als wirklich spirituelles Bewusstsein. Na, also der tiefste Satz ist, was dir geschieht, geschieht auch mir. Ja? Also dein Leid ist auch mein Leid. Wenn einer von uns verletzt wird, dann leiden wir alle. Und dieses Gefühl auszuweiten, das große Herz auszuweiten, ist, dass wenn ein Baum gefällt wird, dann stirbt auch ein Teil von mir. Und wenn es ein Tier zerquetscht wird und wenn dieses ganze Leid, dass es auch dein Leid ist. Also es geht um eine Bewusstseinserweiterung letztlich und diese... Die spirituelle Wende ist eine Einladung zum inneren Wachstum, zur Bewusstseinserweiterung, hin zu einem planetaren Bewusstsein. Dass du irgendwie als Mensch das schon schaffst, zu sagen, okay, also jetzt bin ich und meine Angelegenheiten und ich nehme, wenn ich handle, wie kann ich Rücksicht nehmen auf mich selbst, auf meine Mitmenschen, auf meine Umgebung und auf das Ganze des Planeten. Ja, und ich glaube, diese große Transformation, die wir gerade erleben, geht hin zu diesem planetaren Bewusstsein. Und ich glaube, dass diese dunklen Dinge, die wir erleben, die ich auch, glaube ich, echt noch mehr werden, das sind auch so Geburtswehen und ich weiß gar nicht, ob ich das noch erlebe. Ja, aber sozusagen, dass wir alle auch das erhöht unsere Empathie, unsere Anteilnahme. In unserem Geist ist der Ort, wo das ganze Universum ruht. Namaste. Und dahin geht die Reise. Und von diesem Ort aus sozusagen begreifst du die Verbundenheit und den Wert allen Lebendigen und dich als Teil davon. Und das gibt dir einen Sinn, den du auch mit sehr viel Geld und sehr viel Jugend und sehr schönen Social Media niemals herstellen kannst. Das ist das Versprechen und das ist die Zukunft. Ja.
Wie oft warst du persönlich schon an diesem Ort? Hast du Momente schon gehabt? Was?
Klar. Aber ich habe verstanden, dass es Momente sind. Also genau, das war auch eine ganz persönliche Erfahrung. Ich dachte auch immer, oh, ich interessiere mich sehr für Spiritualität. Das begleitet mich schon ganz lange, genauso wie die Philosophie. Ich hatte auch das Gefühl, das ist wie so, du marschierst so durch in das gelobte Land, ja? Und danach bist du auf irgendeine Weise gerettet. Und es war eine ganz, ganz unangenehme, aber auch irgendwie erfrischende Erfahrung. Du, danach bin ich noch derselbe alte Trottel und jetzt rauche ich schon wieder, ja? So, also das sagst du, es gibt dieses schöne Sprichwort, ja, also, während der Erleuchtung ist alles voller Geister und danach sind es einfach wieder Bäume. Ja? Also zu verstehen, dass wir Menschen auf eine tiefe Weise mehr aus Momenten bestehen als aus festen Zuständen, ist schon ein Teil des neuen Wassermann-artigen Denkens. Ja? So, also ich hatte Momente der Verbundenheit. Und ich habe es wirklich als persönlichen Affront begriffen, ja. Danach einfach wieder so mit meinen ganzen blöden, langweiligen Problemen alleingelassen zu werden. Ich möchte ja auch so gerne, dass jemand mich da endlich erlöst und hui, das Licht geht an und die Flügel wachsen, nix da. Ja, ich bin schwer, ich bin komisch, ich habe Probleme. Und das ist die Demut, ja. Und das ist auch der Humor, weil wir sind nicht hier, um mehr aufgelöst zu werden, sondern wir sind hier, um unser eigenes Lied zu singen, um auf unser eigenes Menschsein irgendwie Antwort zu geben. Immer wieder neu bis zum Tod. Und weil wir eh sterben müssen, sollten es vielleicht eine schöne Antwort sein, es sollte auch ein bisschen Spaß machen und es sollte es aber auch, natürlich ist es auch ernst. Und naja, was hält uns? Die Liebe hält uns, das Geben hält uns, aber auch das Nehmen.
Abschließend noch, was möchtest du denn dem Diakoniewerk mitgeben auf seinem Weg der Transformation des Wandels?
Ja, also ich glaube wirklich, dass wir uns alle gegenseitig in so einer großen Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit so am Händli, so sagen wir es, Händli halten, sagen wir in der Schweiz. Also ja, es ist halt schwer gerade. Aber ehrlich, es war immer schon schwer. Ich stelle mir so vor, wo in den 50er Jahren hätte ich als Frau vielleicht nicht mehr studieren können. Ja, also wir sind immer in der Gegenwart und die Gegenwart ist immer die schlimmste und die beste aller Welten zugleich. Ich glaube, das ist ein guter Standpunkt. Und wir sind aber dabei, uns zu verändern. In vielen, die Welt verändert sich, ich spüre, das Bewusstsein verändert sich. Unternehmen verändern sich. Und es ist also eine gute, gute Gelegenheit, darüber nachzudenken, wohin soll die Reise gehen und was ist uns wichtig. Und da würde ich wirklich sagen, lokales Wissen anzapfen. Ja, niemand weiß mehr über soziale Arbeit als Leute, die sie tatsächlich leisten. Und das ist wirklich so eine Art, das war so eine Expertenkultur, auch Teil des Neoliberalismus. Da kommt immer einer von oben und macht euch alle rund und spart ein. Und dass du sich wieder wirklich auf die Wurzeln zu besinnen, nicht nur auf die Werte und Gründe, warum wurde so etwas wie die Diakonie als wirklich tätige Liebe, Dienst am Nächsten, das brauchen wir unbedingt, ja, sondern wirklich auch dieses Wissen anzuzapfen von den Leuten, die Was taugt denn da? Was tut den Leuten gut? Was brauchen die? Was brauchen wir? Also das finde ich, diese lokalen Diskurse finde ich total schön. Und dann, was ich noch als letztes teilen kann, das kann ich echt nur mit allen teilen. Also es gibt diese unvermeidlichen Enttäuschungen, ja. Also man möchte so gerne ankommen. Alle möchten. Ach, am Erfolg ankommen, der Erleuchtung ankommen, der Liebe ankommen. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der irgendwie angekommen ist. So, also man hat so gute Zwischenstände, okay? Und dann passiert wieder irgendwas. Und auch diese Transformation, um die es geht, ich kenne ganz viele Leute, die wirklich schöne Ideen auch für die Zukunft haben, die sich auch einbringen. Ja, und dann wird Trump gewählt und dann, also es ist wirklich dunkel und es wird auch noch dunkler und ich glaube, diese Haltung ist die, ich habe für mich das gefunden, zu sagen, so, hey, ich halte die Fackel hoch, ja, und ich wäre so gerne ein Flächenbrand und ich wäre so gerne, würde es mich so spiegeln in 1000 Lichtern und so weiter, aber zum Beispiel bin ich nur ein einziges Menschlein, das die Fackel hochhält und dass das irgendwie genug sein muss. Ja, dass es das ist, worum es geht, ganz am Ende. Dass es diese Sache gibt, die du nicht aufgibst, dass es Werte gibt, die auch eine Tradition haben, gerade in der Diakonie, dass es wichtig ist, dass wir uns umeinander kümmern, dass es wichtig ist, dass die Starken die Schwachen schützen, dass es wichtig ist, dass es die Liebe gibt und den Anstand und die Güte und dass du, egal was kommt, egal wie materialistisch und optimiert und windschnittig alles ist, irgendwie nicht zu verzichten auf die Werte des Herzens. Egal, ob die anderen es gut finden oder nicht. Ich glaube, diese Art von Widerstand, die wünsche ich mir.
Das waren sehr, sehr schöne Abschlussworte, liebe Ariadne. Herzlichen Dank für dieses sehr inspirierende Gespräch über die Bedeutung der spirituellen Wende für unsere gemeinsame Zukunft, für uns alle. Ich wünsche dir wirklich alles Gute für deine weiteren Projekte und auch deine tolle Mission, Menschen durch deine großartigen Gedanken zu berühren. 150 Jahre mit und für Menschen. Das Diakoniewerk hat dank seiner engagierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über all die Jahre Großartiges geleistet. Und auch die nächste Zeit bringt sehr viel Neues. Wir dürfen in diesem Podcast über den Transformationsprozess informieren und nehmen euch, liebe Hörer und Hörerinnen, auf der Reise sehr, sehr gerne mit. Offene Fragen beantwortet wie immer das Kommunikationsteam des Diakoniewerks. Alle Infos und Kontaktdaten findet ihr wieder in den Shownotes. Das war eine Spezialfolge von Dialog im Rahmen des Zukunftssalons in der Linzer Tabakfabrik. Wenn sie euch gefallen hat, abonniert Dialog gleich auf der Plattform, wo ihr gerade zuhört. Ist das Spotify, aktiviert gern auch gleich die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Achtung, wir erscheinen aktuell wöchentlich. Wir hören uns also schon wieder nächsten Dienstag. Bis dahin, alles Liebe und liebe Ariadne, vielen Dank fürs Vorbeischauen.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.